Liebe Freunde, liebe Gemeinde, die letzte Woche, die letzten Tage waren furchtbare Tage für viele Menschen in unserem Land. Vor allem Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben eine große Flutkatastrophe erlebt. Wir alle kennen die Bilder aus den Nachrichten. Das Wetter wird immer extremer und die Meteorologen sind sich einig, das ist eine direkte Folge des Klimawandels. Unsere Erde erwärmt sich. Und wir bringen unwiederbringlichen Schaden in die Schöpfung, wenn wir nicht einen neuen Weg einschlagen in unserem Verhalten. Und ich glaube, die Klimapolitik und der Klimawandel, das werden die Herausforderungen sein in den nächsten Jahren und Jahrzehnten und werden auch, davon bin ich überzeugt, die Bundestagswahl wesentlich mitbestimmen. Bei uns gab es massiven Regen, in anderen Teilen der Welt große Hitze. Und Trockenheit, beispielsweise in den letzten Wochen in Kanada, 50 Grad, unvorstellbar. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht eine Geschichte, die wir eben schon gehört haben in der Lesung, in der es auch um Hitze geht, um Dürre, um Mangel und um die große Sehnsucht nach Regen, nach Wasser. Ich sagte schon, wir haben sie gehört, das ist der Predigttext, der von der evangelischen Kirche für heute vorgeschlagen ist. Und dieser Text steht im ersten Königebuch. Bevor wir uns diese Geschichte anschauen und was sie für unser Leben heute bedeutet, eine kurze historische Einordnung, damit wir wissen, wie wir diese Geschichte zu verstehen haben. Nach den berühmten Königen David und Salomo, ihr wisst, das waren die berühmten Könige in der Geschichte Israels ungefähr 1000 vor Christus, gab es eine innenpolitische Krise in Israel. Und es kam, so ähnlich wie in Deutschland, zu einer Reichsteilung. Es gab irgendwann das Nordreich Israel und das Königreich Juda. Zwei komplett unterschiedliche Staaten, unterschiedliche Politik, unterschiedliche Könige. Und die beiden waren auch teilweise verfeindet und haben auch Krieg miteinander geführt. Ja? Und über 200 Jahre währte diese Teilung von Nord und Süd, vom Nordreich Israel und vom Südreich Juda. Und auch in Sachen Religion haben sich diese beiden Staaten unterschiedlich entwickelt. Es gibt im Alten Testament zwei Königebücher. Und in den zwei Königebüchern werden die Könige beschrieben und bewertet. Da wird ein König beschrieben und dann heißt es, entweder und er tat, was dem Herrn gefiel, oder er tat, was dem Herrn missfiel. Und so werden alle Könige bewertet und die meisten Könige werden negativ bewertet. Es gibt nur ganz wenige Könige im Norden, im Süden ein bisschen mehr, die von Gott eine positive Bewertung erfahren. Und so auch in unserer Geschichte. Unsere Geschichte spielt im Nordreich, circa 900 vor Christus oder 850 vor Christus. Genau kann man das nicht sagen. Es herrschte der König Ahab, ein Mann mit einer schwachen Persönlichkeit. Er war ziemlich launisch und wankelmütig. Er hatte keine klare Linie, er hatte keinen klaren Kurs. Aber er hatte eine sehr dominante Frau. Isebel, so hieß sie. In Hessen würde man sagen, sie hatte die Hosen an in der Ehe. Sagt man das hier auch? Ja, kennt ihr auch, ne? Sie hatte die Hosen an in der Ehe. Sie sagte, wo es lang geht, auch in Sachen Religion. Sie kam von außen, sie kam nicht aus Israel. Sie hat andere Götter mitgebracht, zum Beispiel den Baal. Der Baal war ein außerisraelitischer Gott. Eine Gottheit, die für Fruchtbarkeit stand, dafür, dass es regnete, dafür, dass etwas wachsen konnte, dafür, dass Menschen Nahrung hatten. Und Isebel sorgte dafür, dass eigentlich nur noch dieser Baal angebetet werden durfte und der Gott Israels nicht mehr. Und hier setzt unsere Geschichte ein. In drei Schritten möchte ich sie entfalten und zeigen, was sie für uns bedeuten kann. Erstens, die Dürre kommt. Der Prophet Elia tritt auf und er hat eine krasse Ansage an Ahab. Ich zitiere nochmal aus dem Text. So gewiss der Herr lebt, in dessen Dienst ich stehe, in den nächsten Jahren wird weder Tau noch Regen fallen, bis ich es befehle. Eine große Katastrophe kommt auf die Menschen in Israel zu. Hitze, viel Dürre, Mangel an Wasser, aber natürlich auch Mangel an fester Nahrung, wenn Felder verdorren, wenn Tiere kein Wasser mehr haben und zugrunde gehen. Wüste, Dürre. Liebe Freunde, auch heute erleben Menschen in ihrem Leben ganz viel Dürre. Wüste. Menschen sehnen sich nach Wasser für ihre Seele, für ihr Herz. Und vielleicht ja auch du, der du heute Morgen hier bist. Vielleicht kennst du diesen Durst in deinem Leben. Vielleicht bist du ausgetrocknet und hast Sehnsucht. Gerade die Corona-Pandemie hat es offengelegt. Da fehlt uns einfach Begegnung, da fehlt uns Gemeinschaft, da fehlt Nähe. Neulich habe ich zum ersten Mal seit 15 Monaten wieder einen anderen Menschen außerhalb meiner Familie umarmt. Wie schön das doch war. Wir Menschen sind nicht für Distanz gemacht, sondern für Nähe, für Berührung. Vielleicht hast du aber auch ganz andere Sehnsüchte, einen ganz anderen Durst. Zum Beispiel, vielleicht hast du den Job verloren und du hast Durst nach Sinn, nach Anerkennung, dass dein Leben trotzdem einen Wert hat. Vielleicht hast du Durst nach Zärtlichkeit. In der Ehe, da läuft nichts mehr. Keine Berührung, keine Zärtlichkeit, keine Erotik. Und du hast die Sehnsucht danach, dass das sein könnte, wie es mal war. Blasse Erinnerung. Vielleicht hast du Sehnsucht nach Frieden mit dem Nachbarn, mit den Kindern, mit dem Vermieter, mit dem Arbeitskollegen, dass sich endlich die Wogen wieder glätten, dass endlich wieder Frieden einkehrt. Oder du fragst dich, wo ist eigentlich Gott in meinem Leben? Ich bete, aber die Gebete scheinen an der Zimmerdecke kleben zu bleiben. Gott, warum spüre ich dich nicht? Warum bist du nicht da? Warum erfahre ich dich nicht? Liebe Freunde, es gibt so viel Mangel und Dürre. Damals in Israel, heute in Kanada und im Leben vieler Menschen und vielleicht auch in deinem Leben. Zweitens, Gott versorgt Elia am Bach Krit. Auch Elia, weil ein frommer Mann, bedeutete diese Situation dieselbe Krise, wie für alle anderen Menschen auch. Er war nicht ausgenommen, ob gläubig oder nicht. Alle haben diese Dürre erlebt. Und das ist ja auch in unserem Leben so. Menschen, die gläubig sind, Menschen, die mit Gott leben, müssen genau dieselben Schwierigkeiten durchleben. Ob es Krankheit ist, ob es Zerbruch von Beziehungen ist, ob es Arbeitslosigkeit ist. Christen werden ja nicht verschont und Christen erleiden das Gleiche. Aber Gott kümmert sich um seinen Propheten. Ich zitiere aus der Geschichte. Der Herr sprach zu Elia: Bring dich in Sicherheit, geh nach Osten über den Jordan und versteck dich am Bach Krit. Aus diesem Bach kannst du trinken und ich habe den Raben befohlen, dass sie dir Essen bringen. Elia gehorchte dem Befehl des Herrn, ging auf die andere Jordanseite an den Bach Krit und blieb dort. Morgens und abends brachten ihm die Raben Brot und Fleisch, und Wasser bekam er aus dem Bach. Liebe Freunde, Gott bewahrt Elia nicht vor dieser Krise, aber er versorgt ihn in dieser Krise. Er soll in die enge Schlucht gehen am Bach Krit, jenseits des Jordans. Dort konnte er sich gut verstecken vor der Verfolgung durch Isebel. Und dieser Bach führte noch Wasser. Hier konnte er seinen Durst stillen. Hier wurde er durch die Raben versorgt mit Speise. Das finde ich schon sehr gewöhnungsbedürftig, dass Raben dir das Essen bringen. Das ist doch komisch. Und die Botschaft dieser Verse ist klar, liebe Freunde, Gott verschont uns nicht vor krisenreichen Zeiten. Er mutet sie uns zu, aber er übersieht uns nicht. Gott übersieht dich nicht. Gott hat dich im Blick. Gott möchte dich versorgen, Gott möchte dir seine Zuwendung zeigen, er möchte dir zeigen, dass er da ist. Aber manchmal auf ungewöhnliche Weise. Das mit den Raben war schon komisch. Und darum ist es wichtig, achtsam zu sein. Achtsamkeit ist etwas, was in dieser Zeit neu entdeckt wird. Vor allem auch im außerchristlichen Bereich, in außerchristlichen Philosophien. Aber ich finde Achtsamkeit auch für unseren Glauben ganz kostbar, ganz wichtig. Was ist Achtsamkeit? Achtsamkeit ist, Dinge gründlich wahrzunehmen. Mal sich auf eine Blume zu konzentrieren, sie nicht anzugucken und sagen, ach, die ist ja schön, die Blume, sondern eine Blume mal lange anzuschauen, sie auf sich wirken zu lassen, achtsam zu sein. Und wenn wir das üben, dann kommen wir ins Staunen und dann kommen wir ins Danken. Und ich mache euch Mut, geht mal achtsam durch euer Leben. Vielleicht ruft eine nette Freundin an. Oder ihr staunt über die Sterne am Himmel oder über eine Blume. Oder ihr nehmt einfach mal wahr, was schön war an einem Tag, was euch gelungen ist. Oder ihr meditiert einen Bibelvers, nicht mal kurz lesen in der Losung, sondern mal 15, 20 Minuten nachdenken, diesen Bibeltext wirken lassen. Achtsamkeit, liebe Freunde, sorgt dafür, dass wir auch die leisen Spuren Gottes wahrnehmen in unserem Leben. Und das war bei den Raben so. Er hat gesehen, der Elia, ja, durch diese Raben werden wir versorgt. Achtsamkeit führt zum Staunen, zum Danken und zum Vertrauen. Ein weiterer wichtiger Gedanke in diesem Text ist, Elia bekommt die Nahrung jeden Morgen und jeden Abend. Gott versorgt ihn schrittweise. Er gibt ihm nicht alles auf einmal und sagt, so, hier hast du den gesamten Vorrat. Nein, schrittweise, morgens und abends. Und das erinnert uns an die Wanderung Israels in der Wüste. Ja, da hat Gott sie auch versorgt mit Manna und mit Wachteln. Und er hat gesagt, hortet nicht. Ich gebe euch jeden Tag, was ihr braucht. Warum ist das so wichtig? Diese häppchenweise Versorgung lehrt uns, dass wir von Gott abhängig bleiben. Dass wir immer wieder auf ihn setzen. Ja, wenn wir alles auf einmal haben, dann fühlen wir uns unabhängig. Und dann werden wir auch undankbar, denn wir haben ja alles. Das ist ja selbstverständlich. Gott wünscht sich, dass wir ihm immer wieder neu vertrauen, dass wir ihn lieb haben, dass wir auf ihn setzen. Er will sich immer wieder neu ins Gespräch bringen und tut uns etwas Gutes. Irgendwann ist die Zeit zu Ende für Elia am Bach Krit. Ich zitiere weiter aus dem Text. Nach einiger Zeit trocknete der Bach aus. Da erging das Wort des Herrn an Elia. Er sagte zu ihm, geh in die Stadt Sarepta in Phönizien und bleib dort. Ich habe einer Witwe befohlen, dich mit Essen und Trinken zu versorgen. Und das ist auch der dritte Punkt. Gott versorgt Elia und eine Witwe in Sarepta. Gott lässt es zu, dass der Bach austrocknet, aber er lässt es nicht zu, dass sein Freund und sein Prophet umkommt. Er muss weiterziehen, er muss aufbrechen. Gott hat einen anderen Weg für ihn zu sorgen. Gott mutet ihm Veränderung zu, einen Aufbruch. Und liebe Freunde, das gilt auch für unser Leben, für unseren Glauben. Wir können in unserem Glauben nicht immer auf der Stelle stehen bleiben. Dann entwickeln wir uns nicht, dann machen wir keine neue Erfahrung. Leben heißt unterwegs sein. Leben heißt immer wieder neu Aufbruch. Leben heißt immer wieder neu Risiko. Aber auch die Verheißung, Neues zu erfahren und zu entdecken. Neue Erfahrungen führen dazu, dass man was Neues lernt, dass man neu nachdenkt, dass man auch Altes und Gewohntes in Frage stellt. Ja, vielleicht habt ihr Dinge erlebt in eurem Leben und sagt, ja, seitdem ich das erfahren habe, denke ich anders über mich, denke ich anders über meine Mitmenschen, denke ich anders über Gemeinde und denke ich auch anders über Gott. Bei mir war es so, gerade die Krisenzeiten, die tiefen Einschnitte, die vertrockneten Bäche haben bei mir dazu geführt, dass ich mich neu auf den Weg gemacht habe, dass ich Neues entdeckt habe, für mich, für andere, für Gott. Gerade die vertrockneten Bäche lassen uns manchmal aufbrechen und neue Erfahrungen machen. Und bei Elias sind es die äußeren Umstände, die ihn zwingen, seinen Ort zu verlassen und weiterzugehen. Gott schickt ihn auf den Weg nach Sarepta. Sarepta war eine Stadt außerhalb Israels, in Phönizien am Mittelmeer. Und dort trifft er eine Witwe, die Holz sammelt. Witwen waren damals grundsätzlich unversorgt. Wenn sie keinen neuen Mann mehr gefunden haben für eine Ehe, dann sah es schlecht um sie aus. Sie hatten Kinder und sie wussten nicht, wie sie Kinder versorgen sollten. Elia kommt nun durstig und bittet die Frau um Wasser. Okay, Wasser geht ja noch, aber als sie gehen will, sagt sie, und bring mir gleich noch ein bisschen Brot mit. Das ist für sie zu viel. Wasser ist ja okay, ja, aber Brot, und dann platzt aus ihr heraus. Lieber guter Prophet, ich habe kein Brot. Ich habe noch ein bisschen Mehl, ich habe noch ein bisschen Öl im Krug, aber das reicht nur noch für mich und für meinen Sohn, und dann müssen wir sterben. Ich kann dir leider kein Brot anbieten. Elia hört sich das an und spricht den Satz, der so wichtig ist in vielen biblischen Texten. Fürchte dich nicht. Über 300 Mal in der Bibel. Und das möchte ich euch zusprechen. Das möchte ich dir zusprechen. Fürchte dich nicht. In deinen Nöten, in deiner Durst, in deiner Wüste, auf deiner Wanderung, fürchte dich nicht. Denn ich bin da. Aber auf diesen Trost gibt es wirklich eine Zumutung. Ich finde, der wird jetzt unverschämt, der Elia. Er sagt, ja, geh rein, backe Brot, aber erstmal für mich. Ja, ich bin erstmal dran mit Brot, ich bin erstmal dran mit Wasser. Und wenn ich versorgt bin, da kannst du auch dich noch versorgen. Das ist schon krass, das ist schon ein bisschen unverschämt, das ist ein bisschen dreist, aber er hat eben auch eine Verheißung. Der Herr, dein Gott, hat versprochen, der Mehltopf wird nicht leer sein, das Öl im Krug wird nicht versiegen, bis ich es wieder regnen lasse. Die Frau ging hin und tat, wie Elia ihr aufgetragen hatte. Unfassbar, diese Frau. Sie tut das, was Elia ihr aufgetragen hat, ohne Proteste, ohne Vorbehalte. Sie glaubt und vertraut, obwohl sie als eine Heidin diesen Gott gar nicht kennt. Aber sie lässt sich darauf ein und sie wird uns zu einem Vorbild des Glaubens. Und die beiden machen eine Erfahrung, die bis heute viele Menschen machen. Wenn wir das, was wir haben, teilen, dann werden wir nicht ärmer, sondern reicher. Ich komme zum Schluss, liebe Freunde. Ende gut, alles gut. Diese Geschichte läuft mir fast ein bisschen glatt am Ende. Wobei sie auch noch weitergeht. Aber in unserem Leben ist das nicht immer alles so einfach, so eindeutig. Da gibt es manchmal lange Wüstenphasen und längere Phasen der Entbehrung und längere Phasen, Gott, wo bist du? Da haben wir nicht immer sofort diese Wegführung, aha, da geht's lang und da geht's lang. Und trotzdem will diese Geschichte, und damit möchte ich schließen, euch ermutigen und mich ermutigen, immer wieder gerade in unseren Wüstenzeiten, in unseren Krisenzeiten, in Zeiten des Mangels und der Entbehrung auf Gott zu setzen. Und dass wir lernen, auf das Unscheinbare zu achten, auf die Raben in unserem Leben, durch die Gott uns seine Zärtlichkeit und Fürsorge zeigt. Amen.